Meine Damen und Herren, grüß Gott, herzlich willkommen zum vorletzten Teil des Begegnungstages der päpstlichen Stiftung Kirche in Not im Missionshaus Untere Weit in St. Gallen, genauer in Mürschwil. Der Tag wird enden um 15.30 Uhr, der Begegnungstag wird dann enden mit einer heiligen Messe. Zuvor hören wir einen Vortrag über das Christsein in der Zeitenwende. Mein Name ist Michael Rack und ich darf herzlich noch einmal auch die Hörerinnen und Hörer von Radio Gloria begrüßen. Wenn Sie vorher schon eingeschaltet haben, dann haben Sie unsere musikalische Matinee gehört, Cornelia und Christoph Heil. Das war christliche Musikkultur vom Feinsten, was wir da gehört haben. Die meisten denken ja heute nicht daran oder haben vergessen, wie unsere gesamte Kultur vom Christentum geprägt ist. Es ist ja auch natürlich, dass wir da nicht immer dran denken, denn wir leben ja und weben und atmen in diesem Meer der christlichen Kultur. Und so wie die Fische nicht wissen, was das Meer um sie herum ist, so denken wir nicht daran, wie diese christliche Kultur über die vielen Jahrhunderte unsere Lebenskultur geprägt hat. Und zwar in allen Bereichen. Die Baukultur, das Verhalten im täglichen Leben, den Rechtsstaat, den Sozialstaat, alles, was wir an Werten schätzen in unserer Gesellschaft, ist vom Christentum ja zutiefst geprägt. Kult und Kultur, das hängt auf das Engste zusammen. Aber vielen ist das nicht bewusst. Aber die, die das noch wissen, und dazu gehören sicher auch viele von Ihnen, die Sie jetzt zuhören, sind in dieser Zeit in einer großen Sorge. Und die Frage ist, ja, wird denn nicht diese ganze Kultur jetzt verloren gehen? Geht das christliche Abendland unter? Weil man sieht und hört und merkt, es bröckeln an allen Ecken und Enden. Und die Fragen, die uns bedrängen, sind ja durchaus drängend und wichtig. Bleibt zum Beispiel Ehe und Familie Grundlage unserer Gesellschaft? Oder lösen sich diese Beziehungen einfach auf? Dürfen alte Menschen in Zukunft noch bis zuletzt leben? Oder wird es normal, dass man den Arzt mit der Spritze kommen lässt, wenn man glaubt oder wenn einem suggeriert wird, man sei nur eine Last für die Gesellschaft? Dürfen Kinder noch geboren werden, die nicht einer von der Gesellschaft, vom Staat, von wem auch immer festgesetzten Norm entsprechen? Viele kommen jetzt schon nicht mehr auf die Welt. Werden die technischen Möglichkeiten uns verführen, einen neuen Menschen schaffen zu wollen? Man nennt es Transhumanismus dann, wo man versucht, den Menschen zu optimieren mit technischen Mitteln, indem man irgendwelche Chips einbaut. Oder wir haben am Frühstück heute darüber gesprochen, was sich da alles an vielleicht segensreichen, aber auch ein erschreckenden Elementen anbietet. Wird die Angst vor dem Klimawandel oder vor Seuchen dazu führen, dass unsere Freiheit immer mehr eingeschränkt wird? Wie berechtigt diese Ängste auch immer sind, darauf will ich heute gar nicht eingehen. Aber wir merken doch eine Tendenz, nicht nur in diesem Land, sondern eigentlich fast in der ganzen Welt, eine Tendenz zu immer mehr autoritären Regierungsformen. Die Freiheit wird weniger. Geht vielleicht auch der äußere Friede verloren, den wir in Europa für so selbstverständlich gehalten haben, nachdem wir jetzt gesehen haben, dass Krieg in Europa auch wieder führbar geworden ist? Und wenn ich uns als Christen speziell ansprechen darf. Wir gehen doch in eine Zeit, in der die Kirche nicht mehr selbstverständlich dazugehört zum Leben. Ich bin selbst Pfarrgemeinderatsvorsitzender und wenn wir jetzt als Pfarrei etwas wollen von der Stadtverwaltung oder von Unternehmern am Ort und so weiter, man kann eigentlich immer noch darauf bauen, dass überall noch Leute in Verantwortung sind, die irgendwie, für die die Kirche irgendwie dazugehört, obwohl sie vielleicht auch gar nicht reingehen. Aber wenn jetzt die Generation der Babyboomer in Rente geht, wird sich das ändern. Und es wird nicht mehr selbstverständlich sein, dass die Kirche zum gesellschaftlichen Leben dazugehört. Also alle diese Fragen und noch andere mehr, die Sie für sich ergänzen können, führen zu der Befürchtung, ja könnte es denn sein, dass das Abendland vielleicht untergeht. Und auf jeden Fall kann man eines sagen, wir sind an einem Scheideweg. Das spüren wir überall und deswegen kommt auch dieses Wort von der Zeitenwende, hat sich so durchgesetzt, weil wir alle irgendwie spüren, jetzt sind wir in einer Zeit, wo wir nicht wissen, wie es weitergeht. Wir sehen also Entwicklungen massiver Art ganz schnell über uns hereinbrechen. Und mancher sagt sich, es geht doch jetzt irgendwie alles unter. Und man kann es doch höchstens vielleicht noch aufhalten. Und dazu möchte ich ein paar ermutigende Gedanken Ihnen mit auf den Weg geben. Dieser Gedanke, Untergang des Abendlandes, der kommt ja von einem Buch her. Die Älteren erinnern sich, was vor 100 Jahren ungefähr erschienen ist, Oswald Spengler mit dem Titel Der Untergang des Abendlandes. Und auch wenn man vielleicht das Buch nie gelesen hat, den Titel hat man drin und auch die These, die er damals aufgestellt hat. Und die ist sehr populär. Er hat nämlich gesagt, ja mit Kulturen ist es eben so wie in der Natur, mit Pflanzen. Die wachsen, dann haben sie eine Zeit der Blüte und dann gehen sie eben wieder ein. Und so hat er gesagt, so ist es auch mit Kulturen. Und dann denkt man, na ja gut, im alten Rom war es auch so und manche Kultur ist schon untergegangen, das ist irgendwie plausibel. Aber diese These von dem naturhaften Verlauf von Kulturentwicklung war nie eine christliche Idee. Und die katholische Kirche ist dem immer entgegengetreten. Und der letzte große Universalhistoriker, Arnold Toynbee, der ist Anfang der 70er Jahre gestorben, er hat gesagt, nach seinem gründlichen Studium des Werdegangs und Untergangs von Kulturen, Kulturen gehen nicht einfach unter, die verblühen nicht, sondern wenn sie untergehen, dann haben sie Selbstmord begangen. Kulturen begehen Selbstmord. Weil, warum ist es denn etwas anderes mit der Kultur als mit der Pflanzenkultur? Weil die Natur ist eben Natur, ja, die ihren Naturgesetzen unterliegt. Aber Kultur wird durch den Geist gebildet. Und wir sind ja als Menschen eine Einheit von Körper und Geist, nicht? Von der Natur und von dem, was uns Gott sozusagen mit dem göttlichen Atem eingehaucht hat, was uns lebendig macht und was wir als göttliche Mitgift von oben bekommen haben. Und weil unser Geist eben nicht Natur ist, gibt es auch keinen naturhaften Untergang von Kulturen. Und das dürfen wir uns auch nicht einreden lassen. Und Toynbee hat auch etwas anderes entdeckt. Er hat gesagt, immer in einer kritischen Situation, wenn eine Gesellschaft an einem Scheideweg ist und nicht klar ist, in welche Richtung es geht, dann ist es immer abhängig gewesen von sogenannten kreativen Minderheiten. Die haben nicht Mehrheitsentscheidungen, haben den Kurs vorgegeben, sondern es waren immer spezielle, besondere Minderheiten, die die Weichen der Kulturentwicklung in eine bestimmte Richtung gestellt haben. Und Papst Benedikt hat das immer wieder aufgegriffen, dieses Wort von Toynbee, und hat gesagt, wir Christen, wir müssen jetzt diese kreative Minderheit sein. Wir müssen uns als diese kreative Minderheit begreifen. Und er hat gesagt, Aufgabe der Christen ist es, sich als eine solche kreative Minderheit zu begreifen und dazu beizutragen, dass Europa das Beste aus seinem Erbe neu gewinnt, neu zurückgewinnt. Also diese Zeit des Scheideweges, gerade eine Aufgabe für die Christen. Es gibt sie ist verstorben, in Deutschland eine berühmte Demoskopin. Sie hat es also zwar nicht erfunden, aber war eine große Wegbereiterin der Demoskopie, Elisabeth Nölle-Neumann im Bodensee, also auf der anderen Seite des Bodensees in Allensbach, dieses bekannte Institut, eröffnet. Und sie hat ebenfalls festgestellt, als Ergebnis ihrer Forschungen, 5% in einer Gesellschaft reichen aus, um den Kurs zu prägen. Vielleicht sogar weniger, hat sie ermittelt. Ein großer Teil der Menschen folgt einem bestimmten Weg. Und es sind nur relativ wenige, die in ihrem Umfeld sozusagen als Meinungsführer, als Motoren auftreten. Und das Interessante, was sie auch festgestellt hat, diese Meinungsführer, auf die auch andere Menschen schauen, das sind keineswegs nur die Großkopfenden, sondern die findet man in allen Gesellschaftsschichten. Die gibt es unter Arbeitern, unter Hausfrauen, unter Angestellten, unter Unternehmern und genauso wie in allen Bereichen. Es gibt solche, die nur mit der Masse laufen und es gibt solche, die ihre eigene Persönlichkeit entwickeln und das sind oft auch Christen. Und etwas, was Nölle Neumann auch festgestellt hat, war, dass viele Menschen gerade in Krisensituationen darauf zu schauen, was machen Christen, die ich persönlich kenne, von denen ich weiß, dass sie ihren Glauben ernst nehmen. Wenn die Leute nicht weiter wissen, dann das merken sie oft in der Regel gar nicht. Wir werden beobachtet in einem guten Sinn von Leuten, die daran Maß nehmen, auch wenn sie uns das gar nicht wissen lassen, aber die doch schauen. Was machen Christen? Im Römischen Reich, als Kaiser Konstantin dem Christentum die Freiheit gegeben hat, waren 15% der Reichsbevölkerung Christen. Und diese 15% haben gereicht, um eine Kultur komplett zu verändern, und zwar in ganz kurzer Zeit. Ich will nur zwei Beispiele nennen, darüber könnten wir ein Wochenseminar machen. Aber was besonders plakativ ist, der Kaiser Konstantin, der hat erst kurz nach seiner eigenen Bekehrung im Jahr 315 verboten, die Gesichter von Kriminellen, die als Arbeiter in die Bergwerke oder als Gladiatoren in die Arenen, Sie haben das noch vor Augen aus bestimmten Filmen, geschickt wurden, mit dem Brandeisen zu markieren, ebenso das Brennen der Gesichter von Sklaven, und zwar mit der Begründung, dass das menschliche Gesicht das Bild der himmlischen Herrlichkeit sei. Und das Interessante ist, dass vorher niemand im Römischen Reich jemals protestiert hat gegen, erstens, dass es überhaupt Sklaven gibt, zweitens, dass die gebrannt werden, dass denen ein Brandzeichen ein... Es gibt kein einziges geschichtliches Zeugnis, dass irgendein hochmögender Philosoph oder mitleidige Bürger, die gesagt haben, das geht doch nicht oder so, dagegen protestiert wird. Das war völlig akzeptiert in der Kultur. Aber sobald das Christentum kam, war es auf, und viele Menschen erkannt haben, das Ebenbild Gottes, ich spiegle mit meinem Gesicht einen Teil wieder der himmlischen Herrlichkeit, war das auf einmal nicht mehr möglich. Und dasselbe war mit den Gladiatorenspielen. Es gibt kein einziges geschichtliches Dokument, dass jemals irgendjemand protestiert hätte gegen diese grausamen Gladiatorenspiele, wo teilweise an einem Tag mehrere tausend Tiere und Menschen umgebracht worden sind in einem Stadion. Eine eindrucksvolle Illustration der barbarischen Grausamkeit dieser Zeit, Und wir wissen gar nicht mehr, weil wir es in der Schule auch nicht lernen mehr, wie grausam die Zeit war, bevor Christus in die Welt gekommen ist, in der Antike. Diese Ströme von Blut, die da geflossen sind, haben damals die Leute kalt gelassen. Es gibt kein Zeugnis. Nur als dann das Christentum sich durchgesetzt hat, war das mit den Gladiatorenspielen sofort zu Ende. In ganz kurzer Zeit, das hat keiner Demonstration bedurft und gar nichts. Die Leute haben dann einfach erkannt, ja, das geht nicht, das kann man nicht mehr machen. Und so wurde in viel, das sind jetzt nur zwei sehr plakative Beispiele, aber ich könnte das durchdeklinieren, für alle, vor allem für die vielen Kindermorde auch, die in der Antike üblich waren und so weiter, bis in jede Kleinigkeit des Lebens hinein. Also es reichen Minderheiten, aber die müssen auch wissen, woran sie glauben. Und sie müssen auch den Mut haben und die Zuversicht, dass sie tatsächlich die Gesellschaft prägen können. Und da wird uns einfach viel Angst gemacht. Und es ist ja auch eine typische Arbeitsweise des Widersachers, dass er den Menschen Angst macht. Ja, und den Christen sowieso. Dass er sagt, ihr könnt ja doch nichts bewegen. Schaut doch, ihr seid doch bloß so wenig. Und die Medien sind auch auf meiner Seite, also sind auch nicht auf eurer Seite, sagen wir mal so. Ihr könnt doch so wenig machen. Deswegen ist es besonders wichtig in einer solchen Zeit der Orientierungslosigkeit, dass man sich nicht von der Angst lähmen lässt. Denn wer, wenn nicht wir Christen, sollte denn die Impulse geben? Wie kann eine lebenswerte Zukunft aussehen? Wo soll es denn herkommen? Wir, die wir an einen Gott glauben, nach dessen Bild Menschen jeder Herkunft, jedes Glaubens, jeder politischen Gesinnung, jedes Geschlechts, jedes sozialen Rangs geschaffen sind. Jeder Mensch eine persönliche Idee Gottes. Ja, jeder von uns eine persönliche Idee Gottes. Keine andere Religion hat das, diesen großen Gedanken. Und nicht nur eine persönliche Idee Gottes, sondern eines Gottes, zu dem wir Papa sagen dürfen. Lieber Vater sagen dürfen. Und eines Gottes, der die Nächstenliebe mit der Gottesliebe gleichstellt. Also wir Christen müssen diese kreative Minderheit sein. Kreativ. Wir haben doch den Heiligen Geist mit Taufe und Firmung bekommen. Der Heilige Geist, der Kreator schlechthin, der die ganze Welt geschaffen hat. Komm, Heiliger Geist, in der Pfingstsequenz beten wir das Veni Creator Spiritus. Da ist der Kreator drin. Also wir müssen diese kreative Minderheit sein. Und Kreativität, sagen die Fachleute, gedeiht nicht in der Angst. Wer unter Angst steht, der hat es schwer, kreative Ideen zu entwickeln. Und darum müssen wir dagegen vorgehen. Ja, aber nun ist der Zeitgeist so aus den Fugen geraten in vielen Bereichen, dass sich doch viele fragen, auch von den Christen, inwieweit ist es denn noch sinnvoll, dass ich als Einzelner überhaupt mich anstrenge? Da kommen solche Wellen über uns. Kann man nicht den Untergang höchstens noch aufhalten? Ist er denn überhaupt abwendbar? Man kann doch höchstens noch aufhalten. Und dazu hat Robert Spähmann, großer katholischer Philosoph, vor kurzem ist er gestorben aus meiner Heimatstadt Stuttgart. Er hat jeden Tag mit Papst Benedikt telefoniert, war der wichtigste Berater eigentlich des Papstes gewesen. Robert Spähmann hat Folgendes gesagt. Es ist eines der schlechten Argumente gegen das Aufhalten, dass man sagt, naja, man kann ja nur aufhalten. Am Ende kommt es ja doch. Erstens, sagt Spähmann, weiß man nicht mit Sicherheit, ob es kommt. Denn kommt Zeit, kommt Rat. Zeit gewinnen heißt, nochmal nachdenken können. Und außerdem ist das Aufhalten auch dann wertvoll, wenn langfristig alles den Bach hinuntergeht. Nämlich für eine bestimmte Zeit, eine bestimmte Epoche, hat man noch eine gute Form des Lebens. Aufhalten ist alles, sagt Spähmann. Und das ist ein Gedanke, der mich auch sehr ermutigt in meiner Arbeit, dass man sagt, alles, was wir tun, auch selbst wenn alles untergehen sollte, was wir nicht wissen und was immer dann nachher kommt, es lohnt sich immer noch in seinem Bereich etwas aufzuhalten. Dass wenigstens Zeit gewonnen wird und dass unsere Nächsten, für die wir ja auch verantwortlich sind, noch ein bisschen mehr gutes Leben haben. Geht eigentlich wirklich alles den Bach hinunter? Auch da müssen wir vorsichtig sein, denn wir hören natürlich über die Medien sehr viele negative Nachrichten. Das ist sozusagen medienimmanent. Ich bin ja selbst Journalist und weiß ja, wie das ist. Das Negative drängt sich immer in den Vordergrund. Und viele positive Entwicklungen sehen wir gar nicht und sollen sie auch nicht sehen. Wir dürfen auch immer ein bisschen im Hinterkopf haben, dass der Widersacher ja auch als der Vater der Lüge gilt. Und wir müssen immer damit rechnen, dass uns da auch ein bisschen der Kopf vernebelt wird. Es gibt viele positive Entwicklungen auch, über die niemand spricht und über die man eigentlich auch nichts hören soll. Ich will nur als wenige Beispiele nennen. Seit der Jahrtausendwende, seit über 20 Jahren, haben wir in Deutschland, ich habe nachgeschaut, in der Schweiz ist es ähnlich, einen kontinuierlichen Rückgang der Ehescheidungen zum Beispiel. Haben Sie schon mal davon was gehört? Die durchschnittliche Ehedauer steigt, die ist heute 3 Jahre höher als, und zwar, also selbst bei den Ehen, die geschieden werden, dauert heute die Ehe 3 Jahre länger als noch vor 20 Jahren. Ein kontinuierlicher Prozess. Es gibt keine Talkshow zu diesem Thema. Jugendliche zum Beispiel, es hat jahrzehntelang, hat es geheißen, ja, die Jugendlichen, die gehen immer leichtsinniger um mit der Sexualität. Sie haben das erste Mal, kommt immer früher. Erst mit 16, dann mit 15, dann mit 14, dann mit 13 und so weiter. Aber es gibt schon länger keine Nachrichten mehr dazu. Und zwar warum? Weil ebenfalls seit der Jahrtausendwende sich die Entwicklung umgekehrt hat. Und das erste Mal wird immer später. Ich nenne Ihnen jetzt die konkreten Zahlen nicht, aber ich habe das alles gründlich recherchiert und darüber auch einen eigenen Vortrag gemacht. Die junge Generation entdeckt wieder viel mehr die Familie als krisenfeste Solidargemeinschaft. Ein bekannter Soziologe, Heinz Bude, der der Kirche nicht nahesteht, hat jetzt gerade wieder von einer Renaissance traditioneller Werte gesprochen. Die sei schon länger unterwegs, sagt er, nur in den meinungshabenden Klassen hat man das noch nicht mitbekommen. Und über diese Dinge muss man viel mehr sprechen. Zum Teil habe ich den Eindruck, wenn ich mir anschaue, was so in Deutschland beim Thema synodaler Weg verhandelt wird, und ich könnte da noch andere Beispiele dazu bringen von diesen heimlichen Entwicklungen in der Gesellschaft, habe ich den Eindruck, dass manche in der Kirche versuchen, einem Zeitgeist hinterherzulaufen, der schon zur anderen Türe wieder rausgeht. Und es entsteht längst etwas anderes und von der Kirche würde vielleicht auch etwas ganz anderes erwartet. Und dann natürlich auch das Christentum geht keineswegs unter. Es geht in den Ländern des deutschen Sprachraums gegenwärtig zurück. Das ist wahr. Dazu brauche ich Ihnen nichts zu sagen, das erleben Sie tagtäglich. Aber die katholische Kirche als Weltkirche und überhaupt das Christentum ist keineswegs auf einem Rückzug in der Welt, sondern nach wie vor steigt die Zahl der Christen jedes Jahr und sogar auch der prozentuale Anteil steigt leicht. Und es gibt Entwicklungen, über die hier kaum gesprochen wird, wo wir heute leider auch nicht die Zeit haben, aber allein schon das ungeheure Wachstum des Christentums in China in den letzten 30 Jahren. Es gibt in China über 100 Millionen Christen. Wenn man das hier erzählt, da staunen die meisten Menschen, weil sie denken, es gibt überhaupt keine. Aber dass gerade in einem der wichtigsten Länder der Erde, die so wichtig sind für die Zukunft, auch für uns in Europa, das Christentum derart stark wird, dass man die Chance haben kann, dass dort wirklich das Christentum auch als kreative Minderheit und schon recht große Minderheit vielleicht die Zukunft dieses Landes prägen wird, das ist keineswegs eine vermessene Hoffnung. Allein das kann uns schon viel Hoffnung geben und wer weiß, was von dort wieder zurückkommt. Zu uns. Wir sehen das ja jetzt schon. Ich komme aus dem Bistum Augsburg. Wir haben allein in unserem Bistum 200 Geistliche im Einsatz aus Indien. Ja, wo wir früher Missionare hingeschickt haben, die kommen jetzt zu uns und übernehmen immer mehr die Pfarreien. Und viele machen das sehr gut. Wir haben bei uns im Allgäu, also gefühlt in jeder zweiten Pfarrei, und ich glaube auch nicht nur gefühlt, mindestens jeder zweiten Pfarrei, einen aus Indien stammenden leitenden Priester oder Kaplan. Und was da aus China kommen kann, das kann uns auch immerhin eine gute Hoffnung sein. Ein anderer Gedanke, der neben diesem Wort von Spähmann zum Aufhalten mir immer sehr viel Kraft gibt für meine Tätigkeit, das ist die, dass ich mir sage, ja, also wir haben ja alle die Sorge, ja, was kann denn ich als Einzelner, was kann ich denn nun schon tun? Denken Sie vielleicht auch, na, was kann ich machen? Ich gehe jeden Sonntag in die Kirche und ich helfe damit und ich helfe dort mit. Aber angesichts dessen, was man alles tun müsste, was ist das schon? Und mir selber kam der Gedanke auch schon. Habe ich mir mal überlegt, ja, jetzt hältst du da wieder einen Vortrag und jetzt dort machst du irgendwann eine kleine Veranstaltung und da machst du eine Fernsehsendung. Aber was ist das für so viele? Und wo mir genau dieser Satz in den Kopf kam, ist mir natürlich eingefallen, wo das schon mal gesagt worden ist, nämlich in der Heiligen Schrift. Steht es, als Sie erinnern sich an die Speisung der 5000, wo Jesus gesagt hat, gebt ihr ihnen zu essen. So, und dann haben sie eingesammelt, was da ist, 5 Brote und 2 Fische. Was ist das für so viele, haben sie dann gefragt. Und wir wissen, es sind alle satt geworden und es blieben noch viele Körbe übrig. Das heißt, von uns ist gar nicht erwartet, Gott erwartet nicht von uns, dass wir die Probleme der Welt lösen. Er weiß genau, wie begrenzt die Reichweite von jedem Einzelnen von uns ist. Aber er könnte schon alles selber auch allein machen. Nur Gott will, dass wir mitmachen. Um unseretwillen, nicht weil er es brauchen würde. Aber wir sollen mitmachen. Wir sollen unsere 5 Brote und 2 Fische bringen. Und ich finde es eine großartige Motivation für die Arbeit, die man im Kleinen macht, der eine an der Stelle, der andere an jener, dass man sagt, das sind eben meine 5 Brote und 2 Fische. Und ich muss mich nicht sorgen und niederdrücken lassen davon, dass ich damit nicht den Untergang des Abendlandes aufhalten kann. Sicher werde ich das nicht tun mit meiner Tätigkeit. Aber Gott kann aus dem Wenigen, was ich bringe, viel machen. Und mein Verantwortungsbereich ist eben das Wenige. Etwas, was ebenfalls zur Ermunterung beitragen kann, ist, und da knüpfe ich jetzt an das, was ich vorher gesagt habe, die Menschen schauen auf die Christen. Viel mehr, als wir denken. Und viele Menschen sind viel näher an Glaube und Kirche, als wir denken. Ich möchte ein paar Beispiele dazu. In Stuttgart, meiner Heimatstadt, da hat man eingeführt Night Fever. Sie haben vielleicht schon davon gehört. Da wird also an einer zentralen Kirche irgendwo, meistens in großen Städten, wo eine Fußgängerzone in der Nähe ist, da gehen Leute auf die Straße, junge Leute, und verteilen Teelichter. Und sie laden ein, in die Kirche zu kommen und das Teelicht anzuzünden, in irgendeinem Anliegen zu beten, vielleicht eine Bibelstelle zu ziehen aus einem Korb, ein bisschen da zu bleiben, vor dem Allerheiligsten zu verweilen. Es kommt sanfte Lobpreismusik im Hintergrund und so weiter. Man kann auch beichten dann, alle möglichen Angebote, niederschwellige Angebote, und man geht einfach auf die Straße und lädt die Leute ein. Und ich kenne die Verantwortliche, die das eingeführt hat da und die das durchgekämpft hat. Und sie hat erzählt, der Pfarrer dort, der war äußerst skeptisch. Der wollte das eigentlich gar nicht haben. Er hat gesagt, oh, das gibt nur Ärger. Und die Leute werden erbost sein. Und wenn man da in der Fußgängerzone, ein Drittel sind Muslime, die dann durchlaufen und alle möglichen Leute aller möglichen Richtungen und Kirchengegner und die, da wird also alles Mögliche vielleicht passieren. Ja, was ist passiert? An diesem Abend sind über 2500 dieser Teelichter angezündet worden in der Kirche. 8 Priester haben Beichten gehört, noch und nöcher. Und die Leute haben berichtet, die jungen Leute, die diese Teelichter verteilt haben, es gab so gut wie keine negativen Reaktionen. Viele haben gesagt, aha, also erstens waren sie alle positiv angetan, dass man überhaupt da auf sie zukommt. Viele haben gesagt, naja, ich war schon lange nicht mehr in der Kirche und in der Kirche, naja, soll ich sagen, naja, jetzt, ja, geh ich halt einmal rein. Ja. Und sie hat gesagt, an diesem Abend, diese Verantwortliche hat gesagt, an diesem Abend habe eine Bekehrung des Dompfarrers stattgefunden, der also gestaunt hat, was da los ist. Und nun ist es so, zu dieser Bischofskirche, die also wirklich direkt an der Fußgängerzone ist, da führen ein paar Stufen hoch. Und ich hatte dann die Eingebung, also keine mystische, sondern das Bild ist in mir entstanden, dass auf diesen Stufen lauter so kleine Teufelchen sind und mit so einer Ratsche Lärm machen, ja, weil der Teufel genau weiß, wie nahe im Grunde viele Menschen an der Kirche wären und dass dieser Lärm, der ständig gegen die Kirche gemacht wird, bei allem, was die Kirche auch falsch macht, natürlich, aber sie macht ja nun auch vieles richtig und ist immer noch das meiste, alles, dass der Teufel genau weiß, die sind so nah dran, da muss ich beständig Lärm machen und Skandal rufen und etwas tun, dass die da nicht reinkommen. Meine Frau und ich machen Dienst in den Ferien, haben wir jetzt schon zweimal gemacht an der Ostsee. Da sind die Kirchen normalerweise nicht mehr offen, weil die das Personal nicht haben, um dafür einen Schutz zu sorgen. Und da wir eh gern in der Ostsee Urlaub machen, die suchen dann Ehrenamtliche aus ganz Deutschland, zum Teil auch aus Österreich und der Schweiz kommen welche, die da eine Woche hinkommen und so eine Wallfahrtskirche, zum Beispiel auf der Insel Rügen, wo viele Urlauber hinkommen, offen halten. Die sind dann den ganzen Nachmittag in dieser Kirche, da sind verschiedene Stationen auch aufgebaut, wo man als Besucher irgendwas machen kann oder auch eine Bibelstelle ziehen kann oder ein Puzzle zusammensetzen oder alle möglichen Sachen machen kann. Jedenfalls, da kommen sehr viele Urlauber. Und als wir da Dienst gehabt haben letztes Jahr, auf der Insel Rügen, wo eines der Haupturlaubsparadiese, also an der Ostsee, da sind pro Stunde so im Durchschnitt 150 Leute in diese Wallfahrtskirche gekommen, weil die liegt sehr zentral an einem Ort, wo viele Touristen durchkommen, vor allem auch viele Familien. Und gerade in der Woche, als wir da waren, hatten die Ferien in Sachsen und Thüringen. Sachsen und Thüringen sind entchristliches Gebiet, also ich übertreibe jetzt etwas, es gibt ja schon auch noch Christen da und zwar ganz tolle, aber sind eine große Minderheit. Und die meisten Menschen, die da aufgewachsen sind und gelebt haben, haben nie irgendeinen Bezug zu einer Kirche gehabt. Viele waren noch nie in einer Kirche und sind vollkommen kirchenfern, nicht kirchenfeindlich, sondern kirchenfern erzogen worden. Und das mitzuerleben, wie die Leute dankbar sind, viele junge Familien da. Manche haben sie noch umgedreht im Weggehen und sich bedankt, dass jetzt Leute aus Bayern kommen da und da Dienst machen und die Kirche aufhalten. Sagt, es war so schön, in diese Kirche reinzukommen und da ein bisschen hinsitzen. Wenn sie gesehen hätten, da lag ein Buch aus, wo man was eintragen konnte und welche bewegenden Zeugnisse da drin waren von kirchenfernen Menschen, denen gerade vielleicht der Großvater gestorben war oder der Vater oder die sonst ein großes Problem tragen und die Gelegenheit genutzt haben, da anzudocken und da ein Wort irgendwie nach oben schicken in diesem Kirchenraum. Da hat man gesehen, dass die Leute längst nicht so weit weg sind, wie man gedacht hat. Kurz nach der Wiedervereinigung Deutschlands, also jetzt auch schon über 30 Jahre her, man sollte es nicht für möglich halten, wie schnell da die Zeit vergeht, hat es geheißen, haben Zeitungen berichtet, in den nächsten 10 Jahren, also bis zur Jahrtausendwende, bis zur letzten, werden in Mecklenburg und Brandenburg, zwei der ostdeutschen Bundesländer, etwa 2000 Dorfkirchen kaputt gehen, verrotten. Dann hat man festgestellt, 20 Jahre später, keine 2000 Kirchen sind zusammengebrochen, sondern nur 10. Und alle anderen sind erhalten worden, und zwar von den Leuten am Ort, die oft und in der Regel gar keine Christen waren. Aber die Leute haben gesagt, wir wollen, dass unsere Kirche bleibt. Die sind auch nicht zweckentfremdet worden, die Kirchen, für irgendwas anderes, dass da eine Disco oder was anderes damit gemacht worden wäre, sondern die haben sich sozusagen ihre Kirchen auf Vorrat gehalten. Das ist jetzt meine Interpretation des Ganzen. Ich habe gesagt, nee, also ich gehe zwar nicht in die Kirche jetzt, aber dass die Kirche jetzt nicht mehr da ist, nein, nein, die soll schon bleiben. Und da haben die Handwerker am Ort, Leute, die nicht zur Gemeinde gehört haben, vielfach die Mehrheit, haben Hand angelegt und haben das aufgebaut. Und da ist mir das, als ich das jetzt wieder zusammengestellt habe, ist mir das Wort von Pater Werenfried eingefallen, eines seiner berühmten Worte des Gründers ja von Kirche in Not. Sie haben ihn ja alle noch im Gedächtnis. Die Menschen sind besser, als wir denken. Sie warten nur auf das zündende Wort, das ihr Herz entflammt. Und das kann man wirklich immer wieder beobachten. Das zündende Wort, nun war Pater Werenfried natürlich ein Meister des zündenden Wortes, wie niemand von uns wird ihn da jemals erreichen. Aber mit diesem Wort ist nicht unbedingt nur ein Wort gemeint, sondern oft ist es auch nicht ein Wort, sondern einfach auch eine Geste, ein Verhalten. Viele Menschen kommen, auch wenn sie selber älter werden und sich der Kirche entfremdet haben, es kommt ihnen wieder die Erinnerung an die Großmutter zum Beispiel. Oft die Großmutter wird oft genannt, wenn Menschen wieder zurück zur Kirche finden. Zur Großmutter hat man in der Regel ein gutes Verhältnis, von allen Familienmitgliedern ganz generell. Es gibt natürlich immer mal Ausnahmen, aber generell stehen die Großmütter immer im höchsten Ansehen. Die Großmütter, die kommen einem immer wieder ins Gedächtnis. Ich hatte das Glück, mit der großen katholischen Schriftstellerin Gertrud Fussenegger noch bekannt zu werden. Und habe sie noch gekannt, bis sie gestorben ist, mit 98 Jahren. Und als ich sie besucht habe, noch kurz vor ihrem Tod, hat sie gesagt, ja, ich gehe immer in die Kirche, sondern sie konnte also noch bis zum Schluss sich auch bewegen. Ich gehe natürlich jeden Sonntag in die Kirche, sagt sie, weil man muss doch der Jugend ein Beispiel geben. Ja. Und das fand ich so ein schönes Wort. Und so ein Beispiel, selbst wenn es im Moment nicht zu zünden scheint, niemand von uns weiß, wann diese Saat doch aufgeht. Viele schauen auf uns. Sie schauen auch, wie wir sterben. Der besten Möglichkeiten überhaupt, ein christliches Zeugnis abzugeben, ist im Sterben. Ja, und dazu könnte ich Ihnen ja auch vieles erzählen. Und das ist ein ganz wichtiges Thema der nächsten 10, 20 Jahre. Wird es sich durchsetzen, dass man, wenn man den Eindruck hat, man kostet jetzt zu viel und man kann ja doch, man ist ja doch nichts zu nichts mehr nütze, dass man dann sich in einen Arzt kommen lässt, der einem eine Spritze setzt? Oder steht man tapfer die letzte Lebensphase durch und gibt ein Zeugnis dafür, zu welcher Hoffnung, ja, wir sollen ja immer bereit sein, Zeugnis zu geben, zu welcher Hoffnung wir berufen sind. Und ich hatte das Glück, in der eigenen Verwandtschaft mehrere solcher äußerst positiver Zeugnisse zu erleben, selbst mitzuerleben. Es ist jetzt ein Buch erschienen vor, ich glaube, es ist jetzt 2 Jahre her, von einer Autorin Katja Ostkamp. Das ist eine Fußpflegerin. Und man glaubt es nicht, und das ist auch wieder ein Hoffnungszeichen, die ist als Fußpflegerin tätig in Berlin-Marzahn. Das ist so ein Hochhausviertel im Osten, Plattenbau. Da ist nicht unbedingt, die lebt also nicht unbedingt das saturierte Bürgertum, sondern viele Menschen auch, die es persönlich sehr schwer haben, sehr schwer hatten in ihrem Leben und sehr schwer haben, die einsam sind, die krank sind und so weiter und die viel hinter sich haben. Und dieses Buch ist eigentlich ein dünnes Büchlein und es ist nicht besonders kunstvoll geschrieben, sondern einfach, wie sie es erlebt. Und viele, die sonst nirgends mehr hingehen zu Fußpflegerinnen, kommen sie. Und das ist so bewegend, was sie schreibt, wie viele Menschen einfach tapfer ihr Leben zu Ende leben. Ein Leben, in dem sie nach menschlichem Ermessen nichts mehr zu erhoffen haben und nichts mehr machen können und nichts mehr leisten können. Aber sie leben es doch tapfer zu Ende. Und sie führen immer noch gute Gespräche. Sie treffen sich immer noch mit jemandem zum Spazierengehen. Sie bemühen sich, ihren Pflegern, denen, die sich um sie kümmern, leicht zu machen. Sie schauen, dass sie schöne Blumen am Fenster haben, die andere erfreuen. Sie lassen sich nicht gehen und nicht hängen. Sie werden nicht zu Alkoholikern, um ihre Not zu betäuben. Sondern sie erinnern sich an die guten Zeiten und sie bemühen sich, dass ihre Hoffnung nicht zugrunde geht. Und das Eindrucksvolle auch an diesem Buch ist, dass sich das monatelang ganz vorne in der Bestsellerliste gehalten hat, ohne dass da jemand groß Reklame gemacht hätte für das Buch einer Fußpflegerin, Katja Ostkamp. Können Sie googeln, Marzahn, Mon Amour, Fragezeichen ist der Titel. Es lohnt sich wirklich, um ein Gespür dafür zu kriegen, dass es letztlich auch einfach wichtig ist, dass wir, auch wenn wir im Moment nicht wissen, was wir Großes beitragen können, dass wir einfach auch bereitstehen, dass wir auf dem Posten bleiben. Niemand weiß, wann Gott ihn noch einmal braucht und wo er noch einmal ein Lebenszeugnis mit Worten oder mit Taten geben kann, das nachher Kreise zieht, an die sonst niemand mehr denkt. Ich habe eine Großmutter gehabt, die ein echtes Vorbild war, die Geschichte kann ich jetzt nicht erzählen, im Sterben. Und die nach menschlichem Ermessen auch nichts mehr zu erwarten hatte, als sie in ein Pflegeheim kam und dann eine ganz tolle Entwicklung durchgemacht hat mit über 90 Jahren. Und wenn ich den Vortrag halte zum Thema Sterben in Würde, mit dem ich jetzt auch viel unterwegs bin, dann erzähle ich immer von ihr. Sie hätte nie gedacht, wenn sie jetzt im Himmel zuhört, wird sie schmunzeln, weil sie hätte sich sicherlich nie vorstellen können, dass dieser einfache Alltag im Pflegeheim, in dem sie gelebt hat, nachher noch solche Kreise zieht, dass ihr Enkel noch Jahrzehnte später allen möglichen Menschen von der Nordsee bis zu den Schweizer Alpen von ihr erzähle. Und so weiß niemand von uns, welche Kreise unser Leben zieht. Der Aufruf, fürchtet euch nicht, das ist der Aufruf, der so häufig wie kein zweiter in der Heiligen Schrift vorkommt. 364 Mal soll dieser Aufruf in unterschiedlicher Abwandlung in der Bibel vorkommen. Fürchtet euch nicht, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und wenn wir jetzt in Ängste geraten angesichts der Entwicklung in der Gesellschaft, dann sollten wir auf das hören, was die Psychologen sagen zum Thema Angst. Das Gegenmittel, das einzige Gegenmittel gegen die Angst, Wenn ich Sie frage, was ist das Gegenteil von Angst, dann werden spontan antworten, Mut. Aber Mut ist nicht das Gegenmittel zur Angst, weil Mut setzt ja geradezu voraus, dass man Angst hat. Sonst brauche ich ja keinen Mut, wenn ich keine Angst habe. Die Kraft, die gegen die Angst in Stellung gebracht werden kann, ist die Liebe. Aus der Liebe kommt der Mut. Deswegen stellt sich eine Mutter vor ihr Kind, wenn ein Kampfhund auf das kleine Kind losgeht, auch wenn die Mutter vielleicht panische Angst vor Hunden hat. Und deswegen rennt der Vater in das brennende Haus, um sein Kind rauszuholen, weil er die Liebe hat zu dem Kind und aus der Liebe kommt der Mut. Und sollten wir, und das kann man eigentlich tagtäglich einüben, eigentlich uns bemühen mit der Zeit mehr und mehr, große Psychologin Elisabeth Lukas, das ist die Meisterschülerin von Viktor Frankl, haben vielleicht der eine oder andere von Ihnen schon gehört, der Begründer der Logotherapie, die hat gesagt, es gibt eigentlich nur zwei Motive, aus denen wir handeln, die Angst und die Liebe oder die Liebe. Und das kann man sich mal überlegen, bei allem, was wir machen, zur Beichte gehen zum Beispiel, machen wir es aus Angst oder aus Liebe, meistens sind die beiden Antriebe gemischt. Und wir können uns ganz gut trainieren, dass wir immer mehr die Liebe zum Motiv unseres Handels machen, immer weniger die Angst. Und dann kommen wir auch nicht in Panik, wenn die Zeiten vielleicht in der Gesellschaft trauer werden, sondern bewahren den klaren Kopf. Und dann sind wir auch die Menschen, zu denen andere aufschauen und denen wir dadurch Halt geben können. Das Gegenmittel gegen die Angst ist also die Liebe. Eine besondere Schule der Liebe ist ja auch Kirche in Not. Pater Werenfried hat Kirche in Not selbst als Schule der Liebe bezeichnet. Und er hat gesagt, Kirche in Not ist eine Schule, in der wir zusammen gelernt haben, den Armen zu helfen und selbst besser zu werden. Bessere Menschen, die ihre Gottesliebe wahrmachen durch die Sorge für den Menschen, in dem Gott verborgen ist. Gott segnet unseren Einsatz für das Gute. Er segnet alles, was wir aus Liebe tun, natürlich, das wissen Sie. Und er segnet es besonders, wenn wir es gemeinsam tun. Viele Beispiele gibt es dazu aus der Heiligen Schrift, welchen Gefallen Gott daran hat, wenn wir etwas gemeinsam tun, wenn wir etwas für andere tun, wenn wir Fürbitte leisten für andere, wenn wir mit anderen zusammenwirken. Lasst uns also nicht müde werden, das Gute zu tun, wie der heilige Paulus im Galaterbrief sagt, denn wenn wir darin nicht nachlassen, werden wir ernten, sobald die Zeit dafür gekommen ist. Deshalb, sagt der heilige Paulus, lasst uns, solange wir Zeit haben, allen Menschen Gutes tun, besonders aber den Glaubensgenossen. Und das ist das, was wir bei Kirche in Not im Besonderen machen. Gegen die Angst setzen wir das Gottvertrauen. Matthias Claudius hat es so formuliert, wir pflügen und wir streuen den Samen auf das Land, doch Wachstum und Gedeihen steht in des Himmels Hand. Der tut mit leisem Wehen sich mild und heimlich auf und träuft, wenn heim wir gehen, Wuchs und Gedeihen drauf. Vielen Dank.